vorletzte Woche. Letzte Woche war Zeugnisabend. Wir haben uns vorletzte Woche mit Lukas Kapitel 8 beschäftigt und haben begonnen, das Kapitel unter dem Titel oder mit dem Gedanken Nachfolge zu lesen und uns die Videoclips anzuschauen. Und wir haben einiges aus den ersten Versen entnommen, haben gelernt über Nachfolge. Nachfolge bedeutet bei Jesus sein. Hört sich ziemlich platt, ziemlich einfach an, aber wenn man mal so einen Tag überdenkt, dann merkt man, ja, das ist nicht immer der Fall, dass man nah bei Jesus ist. Nachfolge bedeutet bei Jesus sein, Umgang mit ihm haben, ihn hören, gemeinsam zusammen mit ihm sein, das ist eine. Und dann haben wir gesagt, Nachfolge bedeutet Jesus ähnlicher werden. In seinem Dienst, wie hat Jesus gedient, wie hat Jesus geredet, wie hat Jesus gelebt und wie hat Jesus gelehrt. Und davon einfach zu lernen, das bedeutet, und ihm ähnlicher zu werden, das bedeutet Nachfolge. Wenn wir das tun, dass wir ihm auf diese Weise nachfolgen, dann ist das, was es bedeutet, in Jesus zu sein und er in uns. Resultat davon ist, dass wir Frucht bringen für ihn, dann ist unser Herz fruchtbares Land, nicht Weg, nicht Dornen, nicht Felsenland, sondern fruchtbares Land, wo das Wort Gottes hinfällt und wo es reichlich Frucht bringt. Und das ist ja der Sinn unseres Lebens. Frucht bringen für Jesus und zu seiner Ehre leben. Wir machen heute weiter in Lukas 8 und wollen sehen, ob wir weitere Hinweise finden. Die ersten Verse, die wir heute durchnehmen, die gehören zu dem Videoclip, den wir letztes Mal schon gesehen haben. Wir haben den Text also schon mal gesehen und auch gehört, aber ich möchte trotzdem die Verse noch mal lesen, so dass sie uns in Erinnerung kommen. Zunächst möchte ich noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du heute Abend hier bist. Wir möchten dir danken, dass du mit jedem von uns heute Abend Gemeinschaft hast und haben möchtest, sowohl in der Anbetung, wenn wir dir zur Ehre singen, Herr, dass die sichtbare und unsichtbare Welt es hört, wen wir bekennen, als auch im Abendmahl, Herr, wenn wir uns daran erinnern und dir danken für das, was du getan hast, als auch wenn wir jetzt auf dein Wort hören. Und dafür möchten wir dich bitten, Herr, dass du unsere Ohren salbst und unsere Herzen salbst und meine Lippen, dass alles zu deiner Ehre geschieht und dass es alles Frucht bringt. Amen. Ja, wie gesagt, die einige Verse, wo wir heute Abend mit anfangen, die haben wir letzte Woche schon im Videoclip gesehen. Ich lese die aber nochmal, fange an mit den Versen 16 bis 18 in Lukas Kapitel 8. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Also, sagen wir mal so, wenn man die Verse so liest, dann denkt man, da werden verschiedene Gedanken zusammengewürfelt und miteinander verbunden, die gar nicht unbedingt jetzt so offensichtlich was miteinander zu tun haben. Vielleicht den deutlichsten Hinweis finden wir noch in dem ersten Vers, den wir gelesen haben, in Vers 16, wo es heißt, niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Frage an euch, was würdet ihr sagen, was können wir hier für unser Leben, können wir ruhig noch ein bisschen länger lassen, für unser Leben lernen, was für unsere Nachfolge? Wie hilft uns der Vers, Jesus nachzufolgen?
Wir sollen unser Wissen nicht für uns behalten, sondern offen.
Ja, wir sollen unser Wissen nicht für uns behalten, sondern wir sollen damit offen umgehen. Wir sollen damit anderen den Weg leuchten, kann man sagen. Sonst noch ein Gedanken? Ja, das ist ein Teil des Lichts, dass an unserer Liebe wir erkannt werden. Ja, da ist eigentlich auch schon der wichtigste Punkt über Nachfolge, den wir hieraus lernen können. Hier ist die Rede von jemandem, der Licht hat. Der Licht in sich hat oder der Licht mit sich trägt, wie auch immer. Hier ist die Rede von jemand, der Licht hat, der mit Jesus, mit dem Licht der Welt, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, der mit Jesus unterwegs ist. So, jetzt kommen hier drei rhetorische Fragen. Was macht man nicht mit dem Licht? Richtig, man bedeckt es nicht. Wir haben hier einen Haufen Licht im Raum. Wir wären ja schön blöd, wenn wir da jetzt Decken drüber hängen würden oder wenn wir das abkleben würden mit schwarzem Panzerband oder was auch immer. Licht ist dazu da, dass man sieht, dass es dient, dass etwas erleuchtet. Und das Licht hier, von dem wir gelesen haben, das setzt derjenige auf den Leuchter. Warum? Damit man das Licht sieht. Und warum noch? Bitte? Das andere sehen. Und Annette? Damit alles erhellt wird. Ganz genau. Das hat also eine ganz konkrete Funktion, das Licht. Und das ist Jüngerschaft. Das ist Nachfolge. Dass wir das Licht nicht verdecken, dass wir das Licht leuchten lassen, Jesus durch uns leuchten lassen. Und damit sind wir wieder bei vorletzter Woche. Wir müssen bei ihm bleiben, denn unser Licht entzündet sich ja an seinem Licht. Und wenn wir nah bei ihm bleiben, dann werden wir leuchten. Geht gar nicht anders. Dann werden wir leuchten. Und wir werden das, was um uns herum ist, erhellen. Also nicht jede Kellerassel unterm Stein mag den Sonnenschein, wenn man den Stein wegnimmt. Aber dann wird's erhellt. Und wir erhellen unsere Umgebung. Wir leuchten anderen den Weg. Und es sind immer wieder Leute da, die auf der Suche sind. Ich habe gerade jetzt gehört, gestern oder vorgestern oder wann es jemand sagte, dass so eine große Offenheit ist unter den Flüchtlingen für alles, auch für geistlichen Input. Auch der Matthäus sagt diesen Vers mit dem Licht und dem Leuchter und was man nicht macht, was man doch macht. Und der Matthäus, der fügt noch einen anderen Vers dazu, den wir nicht im Lukas sehen, aber ich lese den trotzdem mal, Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir lassen unser Licht also leuchten mit einem ganz bestimmten Ziel, nämlich dass die Menschen den Vater im Himmel preisen. Und das sehen Sie. Hier wird auch ein bisschen darauf hingewiesen, wie wir unser Licht leuchten lassen. Durch gute Werke. Der Eckhart hat eben gesagt, wir lieben einander. Und das merken die Leute. Das merken die Leute. Jesus nachfolgen bedeutet, uns nicht zu schämen, unseren Glauben nicht zu verstecken und auch nicht unseren Glauben nicht nur denen zu offenbaren, die so leuchten wie wir und die so sind wie wir, oder nicht nur zu offenbaren, wenn wir gefragt werden, sondern jederzeit bereit sein, für Jesus zu leuchten. Jesus ist das Licht der Welt, Jesus hat uns entzündet. Je intensiver wir Gemeinschaft haben mit Jesus, umso mehr leuchten wir ganz automatisch. Und Menschen wird der Weg gezeigt, der zu Jesus führt. Die werden unsere Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Ich glaube, auch mir ist das nicht immer so bewusst, aber ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Nichts Schöneres, als für Jesus zu leuchten, Vor allen Dingen, wenn es automatisch kommt, weil wir einfach mit Jesus unterwegs sind und dann merken, wie Menschen dieses Licht Gottes erkennen und sich auch danach orientieren. Also, das war das Erste. Für Jesus zu leuchten ist ein klares Zeichen der Nachfolge. In Vers 17 werden wir belehrt, dass keiner denken muss, dass irgendetwas verborgen bleibt. Alles wird ans Licht kommen. Vers 17 lehrt, dass sogar Geheimnisse offenbart werden. Als Nachfolger Jesu haben wir den Auftrag, das Licht, also Jesus, leuchten zu lassen, zu erheben und zu verkündigen, dass auch andere ihn finden. Und das macht das Licht, dass Sachen offenbart werden. Natürlich, wir verkündigen Gottes Wort und Gottes Wort ist auch ein Licht auf unserem Weg. Und Gott gebraucht sein Wort auch, um zu erleuchten. Aber und das wollen wir auch klar, mit Klarheit machen. Aber Gott selbst, der die Herzen erleuchtet und erleuchten wird. So, und dann schließt Jesus diese Worte mit Vers 18. Da heißt es, so habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Wieder eine rhetorische Frage, wo die Antwort offensichtlich ist. Zu welcher Gruppe wollen wir gehören? Zur ersten oder zur zweiten? Jeder von uns will zur ersten Gruppe gehören. Jeder von uns will zu der Gruppe gehören, die hat und der mehr anvertraut wird. Nicht zu der, die zu haben meint und dann das, was sie zu haben meint, wird auch noch weggenommen. Aber um dahin zu kommen, müssen wir hören. Hören, und zwar bewusst hören. Es heißt hier, so habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, von dem wird auch genommen werden, was er hat. Wir müssen also hören, bewusst hören, Acht geben. Ich merke das immer wieder, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ob das beim Singen ist, bei der Anbetung oder manchmal sogar, wenn ich irgendwo was zuhöre, wenn ich im T1 oben bin und höre ein Kapitel in der Bibel und meine Gedanken gehen spazieren, dann denke ich, was hast du gerade gehört? Ich habe das gehört, aber ich habe nicht bewusst gehört. Ich habe nicht Acht gegeben. Und dann kann es natürlich auch nichts bewirken. David Guzik schreibt in seinem Kommentar, es ist gefährlich, Gottes Wort passiv zu hören. Passiv zu hören, ohne Verstand, ohne Herz und Willen und ohne Willen, es umzusetzen. Nur Hörer des Wortes zu sein und nicht auch Täter des Wortes zu sein, bedeutet Zerstörung. Das ist das, was der zweite Teil in Vers 18 uns klar macht. Wer nicht hat, wer nicht Acht gibt, wer nicht hört, von dem wird genommen werden, was er zu haben meint. Und ich glaube, darum sieht's auch so traurig aus in der Welt. Weiß einer, wie viel Christen jetzt alles zusammengefasst in der Welt geben soll? Über 2 Milliarden. Über 2 Milliarden Christen, 2,4, 2,2, so um den Dreh rum. Und ich würde meinen, wenn das alles wirklich echte Christen wären, die Jesus nachfolgen, die hören und Acht geben und umsetzen und lieben, dann würde es wahrscheinlich in unserer Welt anders aussehen. Aber das sind Menschen, die haben gehört, so wie ich manchmal im T1 höre, es geht dann hier rein und es geht da wieder raus. Und man hat nicht Acht gegeben und da wird auch nichts umgesetzt. Da wird noch nicht mal was verstanden und nichts umgesetzt. Und das ist keine Nachfolge. Nachfolge ist, wenn wir hören und der Herr uns dann noch mehr geben kann. Wir wollen das bewusst anders machen. Wir wollen hören. Wenn wir morgens unsere Bibel aufschlagen, dann wollen wir sagen, Herr, was hast du für mich heute? Was kann ich heute lernen? Hast du irgendeine Warnung für diesen Tag? Oder hast du einen Auftrag für diesen Tag? Oder gibt es ein besonderes Wesensmerkmal von dir, auf das du mich aufmerksam machen möchtest heute, wo ich mich drüber freuen kann? Wir wollen Täter sein des Wortes. Bevor wir jetzt gleich den nächsten Teil von Lukas uns anschauen, wollen wir noch die Verse 19 bis 21 lesen. Die haben wir letztes Mal schon gesehen, die Bilder dazu. Und wieder mit dem Thema Nachfolge im Kopf. Lukas 8, 19 bis 21. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und man berichtete es ihm und sagte: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es auch tun. So, wo seht ihr hier den Hinweis zum Thema Nachfolge? Wer darf sich Nachfolger Jesu nennen? Bruder und Schwester oder Bruder und Mutter oder verwandt mit Jesus? Die das Wort hören und tun. Sehen wir die Verbindung zu den Versen vorher, ne? Jesus fängt nicht ein ganz neues Thema an, sondern hier haben wir praktisch die Illustration von dem, was Jesus vorher gelehrt hat. Es ist fast wie eine Fortsetzung. Es geht um das Hören und um das Tun. In Vers 18 sind wir aufgefordert, richtig zu hören. Und hier geht es mit einer Erklärung, was Jesus mit richtig hören meint. Nur hören, ohne umzusetzen, ist falsches Hören. Ich höre oft falsch. Und hören und dann umzusetzen, egal jetzt, ob das jetzt perfekt klappt, aber hören und umzusetzen ist richtiges Hören. Stellt euch ein kleines Kind vor, das am Laufen ist und es hört dann, fällt hin, die Mutter sagt, hier, steh auf, mach weiter, hast du gut gemacht, und das Kind bleibt einfach liegen. Das ist falsches Hören. Aber wenn es aufsteht und macht weiter, ermutigt durch die Worte der Mutter, es fällt wahrscheinlich wieder irgendwann mal hin. Aber es wird immer besser und es wird ihm immer mehr Fähigkeit und Geschick gegeben, zu laufen, und das ist richtiges Hören. Das ist ein Zeichen von einem Jünger Jesu, der sein Licht brennen lässt für Jesus und der anderen den richtigen Weg leuchtet. So, den nächsten Teil des Kapitels, das ist der, der jetzt im Videoclip anfängt, den wollen wir ebenfalls zuschauen und hören mit der Frage: Was lernen wir über Nachfolge?
Eines Tages stiegen Jesus und seine Jünger in ein Boot und er forderte sie auf: Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie legten ab. Unterwegs schlief Jesus ein. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los und das Boot drohte vollzulaufen. In höchster Not beeilten sich die Jünger, Jesus zu wecken. Herr, riefen sie, Herr, wir gehen unter. Jesus stand auf und befahl dem Wind und den tosenden Wellen, sich zu legen. Glaube, fragte Jesus sie. Entsetzt und erstaunt sagten die Jünger zueinander: Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm, wenn er es befiehlt. Dann erreichten sie das Gebiet der Gerasener, das gegenüber von Galiläa auf der anderen Seite des Sees liegt. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, kam ihm aus der Stadt ein Mann entgegen, der von Dämonen beherrscht wurde. Schon seit langer Zeit trug er keine Kleider mehr und blieb auch in keiner Wohnung, sondern hauste in Grabhöhlen.
Schuldenhäuser!
Kaum hatte er Jesus gesehen, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem bösen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Schon seit langer Zeit war der Mann in der Gewalt des Dämons. Obwohl man ihn immer wieder an Händen und Füßen fesselte und einsperrte, konnte er seine Ketten zerreißen und wurde von dem Dämon in einsame Gegenden getrieben. Wie heißt du? Fragte ihn Jesus. Legion, war die Antwort, denn es waren viele Dämonen in ihm gefahren. Sie baten Jesus inständig: Schick uns nicht in den Abgrund der Hölle. Nicht weit entfernt an einem Abhang weidete eine große Herde Schweine. Und diese Schweine wollten die Dämonen fahren. Und Jesus erlaubte es ihnen. Nun verließen die Dämonen den Mann und bemächtigten sich der Tiere. Da stürzte die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, ergriffen sie die Flucht und erzählten in der Stadt und in den umliegenden Dörfern, was geschehen war. Von überall her kamen die Leute gelaufen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, den Jesus gerade von den Dämonen befreit hatte. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Ganz ruhig saß er Jesus zu Füßen. Da wurde ihnen unheimlich zumute. Diejenigen aber, die alles mit angesehen hatten, erzählten, wie der Besessene von Jesus geheilt worden war. Daraufhin baten die Leute aus Gerasa und der ganzen Umgebung, Jesus möge ihre Gegend doch wieder verlassen, denn sie fürchteten sich sehr. Jesus stieg in das Boot, um zurückzufahren. Der Mann, aus dem die Dämonen gewichen waren, bat darum, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus beauftragte ihn: Geh nach Hause und berichte, welches große Wunder Gott an dir getan hat. Da ging der Mann weg und erzählte in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte.
So, irgendwelche Gedanken betreffs Nachfolge zum ersten Teil, zum Teil mit dem Sturm. Was haben wir da für Ideen, was uns da über Nachfolge gelehrt werden könnte? Musste der Sturm eigentlich sein? Hätte Jesus nicht von Anfang an sagen können: Oh, ich möchte eigentlich eine ziemlich ruhige Überfahrt, ich bin müde, möchte nicht, dass meine Jünger Angst haben, Todesangst haben, die sind ja auch müde, möchte nicht, dass die ganze Nacht da wild gegen Sturm kämpfen müssen. Hätte Jesus das nicht sich selbst und seinen Jüngern ersparen können?
Ich glaube, das war eine Prüfung.
Okay, eine Prüfung. Jesus, es kann eine Prüfung gewesen sein, jawohl. Hat den Glauben getestet, ja.
Wenn Jesus bei mir ist, kann der Sturm kommen. Ich kann auch Angst kriegen, aber Jesus kann den Sturm besiegen.
Super, ja. Wenn wir Angst, der Sturm kann kommen, wenn wir Angst haben, die wir in solchen Situationen auch kriegen dürfen, dann wissen wir sind bei Jesus. Jesus kann den Sturm besiegen. Das sind also einige Dinge in der Nachfolge. Da kommen wir in Situationen, wo wir Angst haben. Da kommen wir in Situationen, wo unser Glaube geprüft, herausgefordert wird. Und hier so war's. Natürlich hätte Jesus den Sturm verhindern können. Er hat ihn ja schlussendlich, als er mittendrin war, hat er ihn ja gestillt. Hätte ihn von Anfang an verhindern können. Aber die Stürme auf dem See Genezareth, die gehören dazu. Der See Genezareth, so sagen uns Bibellehrer und ja, wer immer sich so mit Stürmen beschäftigt, das ist ganz normal, dass auf dem See Genezareth Stürme sind. Der See Genezareth hat zumindest auf einer Seite die Golanhöhen, und da kommt der Wind runter, und das nennt man Fallwinde, und die kommen ganz plötzlich. Deswegen kann man auch nicht sagen, okay, wir schaffen das schon noch bis zur anderen Seite. Wie viele Kilometer waren das jetzt? 13 oder so, die der See breit ist. Ich weiß nicht mehr genau. Das schaffen wir schon noch. Wetter ist ja gut. Das waren Winde, die kommen ganz plötzlich. Und die kommen die Höhen runter und wirbeln das Wasser auf. Und es wird dann richtig gefährlich, wie uns ja auch beschrieben worden ist und wie wir gesehen haben. Und das alles geschieht in relativ kurzer Zeit. Und ja, wie der Michael schon sagt, Stürme, die gehören auch in unserem Leben als Jünger Jesu dazu. Es gibt keinen Jünger Jesu auf der Welt, der nicht irgendwann, und die einen mehr, die anderen weniger, die nicht irgendwann durch Stürme müssen. Da müssen wir alle durch. Und manchmal dann prüft Jesus unseren Glauben. Manchmal dann will er einfach, dass wir eine Lektion lernen daran wird sich auch nichts ändern. Wenn wir Jesu Jünger sind, dann kommen wir durch Stürme. Genau das andere stimmt aber auch, was gesagt wurde. Wir dürfen dann die Erfahrung machen, dass Jesus in jedem Sturm bei uns ist. Natürlich kann Jesus alle Stürme verhindern. Das fragen wir uns manchmal, ne? Warum bin ich jetzt krank? Oder warum bin ich immer noch krank? Oder warum reicht das Geld diesen Monat nicht? Oder warum wurde gerade mir gekündigt? Das sind so viele Möglichkeiten, wo wir uns die Frage stellen, warum hat Jesus nicht verhindert? Natürlich kann Jesus all diese Stürme verhindern. Aber das hat er weder so für unser Leben geplant, noch hat er das verheißen. Gibt es irgendeine Verheißung in der Bibel, die sagt, wendet euch zu mir und ihr werdet keine Stürme im Leben mehr haben? Ich würde sagen, eher umgekehrt. Ich will es nicht so als dogmatisch ausdrücken, aber eher umgekehrt. Stellt euch mal Abdullah vor im Iran oder Mohammed in Afghanistan oder was weiß ich, wie sie in Indien heißen oder in Nordkorea heißen. Deren Stürme fangen erst an, wenn sie sich bekehren zu Jesus. Jesus hat uns nicht verheißen, dass unser Leben ohne Stürme sein wird. Aber was er uns verheißen hat, ist, dass er im Sturm bei uns ist. Und ihr Lieben, da haben wir einen Vorteil, also jeder, der mit Jesus lebt, hat da einen Vorteil, den kein anderer Mensch auf der ganzen Welt hat. Wir als Gotteskinder, wir haben die Verheißung, Jesus ist im Sturm bei uns. Die hat sonst keiner. Wenn wir als Nachfolger Jesu dann durch Stürme gehen, dann sieht es manchmal so aus, als ob Jesus sein Versprechen zwar hält, er war bei den Jüngern im Boot, aber Jesus hat geschlafen. Fühlt ihr euch auch manchmal so? Dann gehst du durch einen Sturm durch, du weißt, Jesus ist dabei. Klar, steht in der Bibel, du hast Jesus aufgenommen in dein Leben, du folgst ihm auch nach, du weißt, die Verheißung ist da, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, er ist da, er verlässt dich nicht. Aber es sieht so aus, als ob er schläft, als ob er gar nicht mitkriegt, in welchen Stürmen wir manchmal sind. Wenig interessiert, uns zu helfen. Was macht ein Nachfolger Jesu? Was machen wir? Was macht ein Nachfolger Jesu, wenn wir zwar wissen, Jesus ist im Boot, aber er schläft? Bitte? Ja, einfache Sache, ne? Zu ihm rufen, haben wir eben gesehen. Das ist das, was die Jünger gemacht haben. Okay, wir haben gesehen, zuerst haben sie mal noch ganz ordentlich gearbeitet und versucht, gegen den Sturm anzukommen und ans andere Ufer oder ans zurückliegende Ufer irgendwo hinzukommen, wo es sicher war. Sie haben es aber nicht geschafft. Und dann rufen sie zu Jesus. Ganz einfache Sachen. Man denkt, das hätten sie vielleicht schon vorher gemacht, bevor sie in Todesangst kamen. Herr, hilf uns, wir verderben, wir ertrinken. Und das ist das, was sie tun. Sie rufen, sie bitten, sie beten. Echte Nachfolger Jesu wenden sich im Sturm nicht von Jesus ab, sondern zu ihm hin. Und das ist so eine Sache, die wir uns immer wieder sagen wollen. Als echte Nachfolger, wenn wir durch Stürme gehen, dann wollen wir uns nicht von Jesus abwenden, selbst wenn es so aussieht, als ob er schlief. Immer noch besser bei einem schlafenden Jesus zu sein, als gar nicht bei Jesus zu sein. Denn beim schlafenden Jesus können wir das tun, was die Jünger gemacht haben. Und Jesus sagte ihnen ja dann auch, ihr Kleingläubigen, warum zweifeltet ihr? Ihr Kleingläubigen, meint ihr, das Boot geht unter, wenn ich dabei bin? Aber so viele, wenn sie im Sturm sind und der Gegenwind ist stark und sie sind durchnässt und es ist kalt und es ist unangenehm, dann wenden sie sich von Jesus ab, anstatt sich zu ihm zu wenden. Wenn du durch einen Sturm gehst, jetzt im Moment, oder wenn du das nächste Mal durch einen Sturm gehen musst, dann wende dich nicht von Jesus ab, sondern wende dich zu ihm hin. Der Sturm, der wird den Jüngern nicht zum Verhängnis, sondern im Gegenteil, er wird ihnen zur Lehre. Ein richtiger, echter Nachfolger Jesu zu sein, Michael hat das eben schon angedeutet, bedeutet nicht, dass wir keine Angst haben. Ganz natürlich, was die Jünger da hatten, dass sie Angst hatten. Ganz natürlich, dass Maria und Martha trauerten, als ihr Bruder Lazarus gestorben war. Das ist nicht der Punkt. Als Nachfolger Jesu bedeutet nicht, dass wir immer die Lösung kennen. Wir haben immer eine Antwort. Wir sind immer gut drauf, weil Jesus ist ja bei uns. Das ist platt, das ist eine Phrase. Jesus ist natürlich immer bei uns, aber wir sind nicht immer gut drauf. Die Jünger waren auch nicht gut drauf, als sie Todesangst hatten. Jünger Jesu zu sein, bedeutet nicht, dass wir immer mit 7 Meilenstiefeln, mit Riesenschritten vorangehen. Jesus sagt zu den Jüngern hier, nachdem sie das Richtige getan haben und zu ihm gerufen haben, sagt er zu ihnen, wo ist euer Glaube? Die waren nicht mit Riesenschritten nach vorne gegangen und hatten einen Sieg errungen, sie haben zu Jesus gerufen. Wo ist euer Glaube? Sie waren in Not, sie waren in Schwierigkeiten. Echter Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet, dass wir uns in unseren Stürmen und Ängsten an Jesus wenden. Dass wir einfach in seiner Nähe bleiben. In seiner Nähe wird uns nichts passieren, was er nicht übersehen würde, also was er nicht überschauen würde. So, normalerweise, wenn man über diesen Bericht, über den Sturmbericht liest oder sich Gedanken darüber macht, dann lernt man davon, dass Jesus im Sturm bei uns ist. Das wollen wir mitnehmen heute Abend, dass wir wissen, Jesus ist im Sturm bei uns. Echte Nachfolger Jesu, so wie du und ich, echte Nachfolger Jesu geraten in Stürme. Ist nichts Unnormales, ist was Normales. Echte Nachfolger Jesu haben manchmal den Eindruck, dass Jesus zwar bei ihnen ist, dass er aber schläft, dass er nichts tut, kommt einem manchmal fast so vor, als ob er uninteressiert wäre. Vielleicht hat er Wichtigeres zu tun. Kommt einem manchmal so vor. Echte Nachfolger Jesu wissen aber auch, dass es ein Zeichen echter Nachfolge ist, dass wir im Sturm nicht den Dienst quittieren. Nicht aufgeben, nicht zurückgeben, gehen, sondern dass wir uns an Jesus wenden und zu ihm rufen und dann seine Hilfe erfahren. Ein letzter Gedanke hier zum Sturm und dann kommen wir zu dem Schlussbericht für heute Abend. Die Jünger Jesus sind durch ein eindrucksvolles Erlebnis gegangen. Die Sturmstillung, also das war ja ein Wunder wie aus dem Buch. War auch ein einzigartiges Wunder. Sie hatten wahrscheinlich schon viele Blinde gesehen, die plötzlich sehen konnten, und Lahme, die gehen konnten, Aussätzige, die gereinigt wurden und so weiter. Aber hier dann mit dem Sturm, das war schon eine neue Nummer. Und deswegen rufen sie auch dann aus, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind. Frage, was meint ihr, wie lange die Jünger von diesem Ereignis beeindruckt waren?
Immer wenn sie dran gedacht haben.
Immer wenn sie dran gedacht haben, richtig? Sonst noch was? Ich glaube auch, die Jünger, die werden sich ihr Leben lang an dieses Ereignis erinnert haben. Wenn wir dabei gewesen wären, wir hätten uns auch bis zu unserem Todestag hätten wir uns daran erinnert. Weil es einfach was Hervorgehobenes war, was Herausstehendes gewesen ist. Und es wird sie ihr Leben lang enorm gestärkt und ermutigt haben. Und aufgerichtet haben, wann immer sie in Stürme kamen. Und die kamen ja alle in Stürme, die Jünger, ne? Ich meine, der Judas war dabei, der war ja ein Falscher. Aber die anderen, außer dem Johannes, die sind ja alle als Märtyrer gestorben. Und der Johannes, der ist zwar nicht als Märtyrer gestorben, ist als alter Mann gestorben, aber der hat es ja auch nicht leicht gehabt. Der wurde ja auch wurde verbannt vom Kaiser, musste dann auf so einer Felseninsel eine ganze Weile leben und so. Die hatten alle kein einfaches Leben. Und ich glaube, dieser Sturm, durch den sie mussten, wo sie Todesangst hatten, wo sie dachten, Jesus schlief, und wo sie dann merkten, Jesus hat uns da rausgeholt und hat sich um uns gekümmert. Der hat sie ihr Leben lang begleitet in allen anderen Stürmen und sie wussten, Jesus kann die Stürme stillen. Und auch das gehört zur Nachfolge. Das ist nicht immer einfach, durch die Stürme durchzugehen, aber durch Stürme wird unsere Nachfolge gefestigt. Es gibt so bestimmte Punkte in meinem Leben, da weiß ich nicht mehr das Datum von, aber da weiß ich, da könnte ich drüber erzählen. Und das sind einfach Dinge, wo Gott eingegriffen hat und wo sich etwas verändert hat in meinem Leben. Und die vergesse ich eben auch nicht. Und die helfen mir heute, weil ich weiß, okay, da habe ich das Richtige gemacht und Gott hat gesegnet. Da bin ich Gott gehorsam gewesen und Gott hat gesegnet. Da bin ich durch einen Sturm gegangen und Gott hat mich begleitet bis zum Ende. Und so wird es uns allen gehen. Wir lernen das daraus, dass wir durch Stürme müssen, aber wenn wir uns an Jesus festhalten im Sturm und zu ihm rufen, dann wird der Sturm uns zum Besten dienen, dann wird der Sturm uns zu einer Lebenserfahrung werden, an die wir uns bis zum Lebensende erinnern und die uns stärken wird. Im letzten Abschnitt, da ging es um einen ziemlich heftig dämonisierten Mann. Legionen, also der hatte mehr als einen Dämon, der von ihm Besitz oder Macht über ihn ergriffen hatte. Und ist euch irgendein Gedanke gekommen, was Nachfolge angeht? Gibt es aus dem Geschehen auch irgendwas, was wir über Nachfolge lernen können? Okay. Ja, super. Ich meine, das sind so Sachen, wenn wir solche Bibelabschnitte lesen, dann sind es manchmal solche Gedanken, die uns einfach klar machen, Mann, so wie der möchte ich nicht werden. So wie der möchte ich nicht rumlaufen, so verängstigt und unter böser Kontrolle möchte ich nicht sein. Ich möchte mich fernhalten von allem, was nach Okkultismus und Dämonen oder Satan stinkt. Lieber zu vorsichtig als zu locker damit umgehen. Denn als Leute, die an Gottes Wort glauben, die an die Bibel glauben, wissen wir auch, dass es dämonische Mächte gibt, die, wie wir gesehen haben und gehört haben, die von Menschen die Menschen terrorisieren können, Macht über sie ergreifen können. Gut, das ist eine Sache, die wir für die Nachfolge lernen können. Von dem Negativbeispiel dieses dämonisierten Mannes lernen, lass die Finger von allem Okkulten, Wahrsagerei, Horoskop und die ganzen Amulette und was da alles gibt. Lass die Finger davon. Spiel nicht mit dem Feuer. Was noch? Was können wir noch über Nachfolge lernen? Okay, cool. Ja, als er befreit war von den Dämonen, da hatte er ein großes Verlangen, sofort ein großes Verlangen, Jesus nachzufolgen. Nachfolge, es ist eigentlich ein Zeichen von einem Jünger Jesu, dass er Jesus nachfolgen möchte. Nachfolgen ist kein Zwang, kein Druck. Ich muss Jesus nachfolgen. Oh Mann, wie schlimm. Sondern einer, der wirklich Jesus kennt, von ihm befreit worden ist, ob von Dämonen, ob von Sünde, der möchte ihm nachfolgen. Was kennzeichnet denn diesen Mann? Vielleicht erinnert ihr euch das an das ein oder andere, was ihn gekennzeichnet hat. Wie war der?
Er ist zerrissen oder gar keine Kleider.
Ja?
Später heißt es, dass er gekleidet war.
Richtig, genau. Er hatte zerrissene oder gar keine Kleider, wahrscheinlich eher gar keine, aber gut, dass sie ihm im Film was umgehängt haben. Und später hatte er Kleider, ja, das war eine Sache. Was noch? Ja, man hatte versucht, ihn zu binden mit Ketten. Der Mensch, der hatte dämonische Kräfte. Der kam selbst aus seinen Kettenfesseln, kam er raus. Wo wohnte er? Genau, der wohnte auf dem Friedhof, in Gräbern. Ich meine, damals waren ja die Gräber nicht unbedingt unter der Erde, sondern in Höhlen oder so. Er wohnte in Gräbern. Wie verhielt er sich? Wie, ja, absolut, wie ein wildes Tier. Irgendein Zeichen, wie zum Beispiel? Er schrie, ne? Wir haben gehört, er schrie, er hatte Angst, wie so ein Tier, das in eine, wie so ein Löwe, der irgendwo in eine Ecke getrieben wird und dann brüllt.
Und die Dämonen, ne?
Richtig, ja. Ja. Er schrie und es waren die Dämonen, die sprechen ja in der Wir-Form, die Angst hatten vor Jesus. Preis dem Herrn, wir gehören zu dem, der stärker ist, vor dem die Dämonen fliehen und zittern. Der Mann kam ihnen entgegen. Also Jesus und die Jünger, die suchten nicht jetzt diese okkulte Begegnung, sondern der Mann kam zu ihnen. Fiel vor Jesus nieder, war getrieben von Dämonen. Also war schon eine unangenehme Situation, in die Jesus und seine Jünger hier kamen. Ich würde fast sagen, eine Situation, die ein normaler, gesunder Mensch bezeichnet hätte, beschrieben hätte als brenzlig und unangenehm und unerwünscht. Wenn ich irgendwo mit dem Boot anlegen würde, würde ich mich nicht gerade sonderlich gut fühlen, wenn so ein Typ da auf mich zukommen würde. Und ich denke, den meisten geht es so. Die Jünger, die wichen nicht aus. Die Jünger sind nicht sofort zurückgerannt zum Schiff und haben gerudert wie Obelix, sodass sie so schnell wie möglich wieder wegkamen, sondern sie wichen nicht aus. Nicht als der Besessene auf sie zukam, nicht als er rumschrie und auch nicht als es immer brenzliger wurde. Was denkt ihr, warum wichen die Jünger nicht aus, als die Situation wirklich unangenehm wurde?
Weil Jesus bei ihnen war.
Also ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass die Jünger nicht sich umgedreht hätten und wären weggegangen, wenn Jesus nicht bei ihnen gewesen wäre. Das, was ihnen Mut gab, das, was ihnen Standhaftigkeit gab, das, was sie davor bewahrte, zurückzugehen, war die Gegenwart Jesu. Und hier haben wir auch einen wichtigen Punkt über Nachfolge. Weil sie Nachfolger Jesu waren, war Jesus in ihrer Nähe und sie folgten ihm. Und sie folgten Jesus auch dann noch, als es brenzlig wurde und als es unangenehm wurde. Und da können wir viel lernen von unseren Geschwistern in der Verfolgung. Die, ja, ich frage mich manchmal, was sehen die an Jesus, was ich vielleicht gar nicht sehe? Die stehen vor der Entscheidung. Entweder ich entscheide mich für Jesus und dann wird mein Leben, dann bin ich in Todesgefahr. Oder aber ich entscheide mich nicht für Jesus und dann kann ich so weiterleben wie bisher. Ein Jünger Jesu bleibt dabei, auch wenn es brenzlig oder unangenehm wird. Vielleicht war ihnen auch aus früheren Begegnungen bewusst, dass sie gar nicht aktiv werden müssen. Wenn Jesus Dämonen ausgetrieben hat, dann hat er nicht zu Petrus und Johannes gesagt, hier komm, helft mir mal eben. Sondern das hat Jesus immer gemacht. Und sie wussten, wenn Jesus dabei ist, dann wird's nicht gefährlich, dann muss ich nicht aktiv werden. Sie haben einfach Jesus machen lassen und von ihm gelernt. Und da ist Nachfolge. Dranbleiben, bei ihm bleiben, von ihm lernen, in was für immer für eine Situation. Und dann haben alle Nachfolger, alle Jünger, die dabei waren, haben gelernt, Jesus schafft das. Auch das ist Nachfolge. Und das sehen wir beim Sturm, sehen wir bei diesem dämonisierten Mann, Jesus schafft das. Das waren ja zwei Mega-Dinger. Ein Sturm hätten Menschen nie unter ihre Gewalt gekriegt und diesen dämonisierten Mann hätten Menschen auch nie unter ihre Gewalt gekriegt. Haben sie ja versucht, haben ihn mit Ketten gebunden. Hat nicht geklappt. Jesus schafft das. Das ist das, was ein Jünger lernt. Und das ist das, was ein Jünger sieht, wenn er bei Jesus ist und wenn er Jesus nachfolgt. Er schafft das, er ist stärker. Aber das haben nur die erlebt, die in seiner Nähe waren. Die Hirten, die liefen ja erstmal weg, ne? Waren sie mit denen, die sie aus der Stadt mitgebracht haben, die waren erstaunt, dass der Dämonisierte plötzlich da stand oder saß und war gekleidet und war wie die anderen und war nicht mehr wild und guckte nicht mehr wild. Aber die eigentliche Befreiung, die haben die gar nicht mitgekriegt. Das erlebt nur der wirklich in der Nähe von Jesus ist. Das waren jetzt heute Abend, wenn man so will, drei Punkte über Nachfolge. Zuerst ging es ums Licht. Da haben wir gesagt, Jesus nachfolgen bedeutet, unseren Glauben mutig zu bekennen und anderen den Weg zu Jesus zu leuchten. Das war das Licht. Hilfe für die Nachfolge. Das Zweite, was wir gesehen haben, es waren die Verse über den Sturm. Da haben wir gesehen, Jesus nachfolgen bedeutet, dass Stürme dazugehören. Die gehören zu unserem Leben. Wir brauchen nicht an unserer Nachfolge zu zweifeln. Wenn wir in Stürme kommen, die gehören dazu. Aber Nachfolger Jesu quittieren nicht einen Dienst, wenn sie im Sturm sind. Sondern sie rufen zum Herrn und erfahren ihre Hilfe. Und erfahren dann auch, dass ihr Glaube gefestigt wird. Das war der Sturm. Und dann die letzten Verse über den dämonisierten Mann. Da haben wir gelernt, Jesus nachfolgen bedeutet, einfach in seiner Nähe bleiben und ihn machen lassen. Manchmal macht er etwas durch uns, aber schlussendlich ist er es, der es macht. Ihn machen lassen und von ihm lernen, auch dann, wenn es unangenehm wird, auch dann, wenn es brenzlig wird. Einfach bei Jesus bleiben und sehen, was er macht. Und dann werden wir sehen, Jesus schafft das. Jesus ist stärker. Ich bitte noch, dass zwei oder drei mit uns beten. Ich mache dann den Schluss und danach gehen wir in unsere Zeit der Anbetung und Abendmahl. Wer betet mit uns?
Ja, Herr, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du immer bei uns bist, egal in welche Situation wir kommen. Solange wir dich im Herzen haben und dir vertrauen, kann uns nichts passieren. Wir haben die Ewigkeit schon hoch bei dir und wissen, dass du der Herr bist.
Danke dir, Jesus, dass du immer bei uns heilig fest bist, wenn ein Sturm kommt, wenn du bist bei uns da heute. Dass wir kennen, in uns, Herr Jesus, in diesem Moment und in dieser Zeit auf dich zu unsere Augen zu richten und damit wir bei dir bleiben.
Ja. Jesus, wir möchten dir danken, dass du dich durch dein Wort immer wieder uns vor Augen stellst. Und du bist ein wunderbarer Herr. Du bist ein Gott, dem der Wind und die Wellen gehorsam sind, der Stürme stillen kann. Du bist der Gott, der uns im Sturm begleitet, der zu uns sagt, fürchtet euch nicht. Du bist derjenige, der von Mächten befreit, die uns gefangen nehmen wollen. Herr, wir wollen dich preisen und anbeten als den erhabenen und erhobenen Herrn, der tut, was er möchte und der immer das Richtige tut. Du bist größer, Herr, du bist stärker und wir preisen dich und beten dich an. Und Herr, wir möchten dich bitten, halte du uns immer nah bei dir, dass wir deine Kraft erfahren, dass wir ein Licht sind in einer Welt, die immer dunkler wird. Herr, und manchmal dann scheint uns das Licht, das wir weitergeben können, so minimal, weil die Welt so dunkel ist. Aber Herr, du bist das Licht. Und da, wo wir ein kleines Licht weitergeben, Herr, da kannst du ganz groß werden. Und wir möchten dich bitten, Herr, hilf uns dabei. Nimm jetzt diese Zeit der Anbetung und diese Zeit des Abendmahls, Herr, nimm uns mit hinein in die Gemeinschaft mit dir und ja, Herr, erfreue du dich an unserem Lobgesang.